Der Kanzler redet von einer neuen Phase offen ausgebrochener Kriege und Konflikte. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Preuer bezeichnet gemeinsam mit seinem britischen Kollegen Knighton Verteidigung als, Zitat, eine Aufgabe für jeden von uns. Europa rüstet auf und Deutschland mit. Was aber bitteschön hat das mit Medizin zu tun? Und was bleibt dann von der Evidenzorientierung übrig, wenn draußen die Panzer rollen? Darüber reden wir heute. Und zwar in einer reichlich besonderen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute sind wir bei
Johannes Backus im Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr.
Generalstabsarzt und Kommandeur selbigen Kommandos. Der Bundeswehr ist Facharzt für Allgemeinmedizin, hat etliche Zusatzbezeichnungen, unter anderem LNA, leidender Notarzt. Ja, und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Moin, Herr Nössler.
Moin. Wie man bei uns im Norden sagt, wo ich wohnhaft herkomme, jetzt sind Sie ja mitten in Rheinland-Pfalz.
In Koblenz.
Da passt das.
Richtig. Vielleicht müssen wir mal eine Sache klären. Jetzt reden zwei Zivilisten mit einem Militär. Wie reden wir Sie als Zivilisten denn korrekterweise an? Mit Herr Kommandeur, mit Herr Generalstabsarzt oder einfach mit Herr Backus?
Wenn Sie es militärisch korrekt machen, dann bitte mit dem Dienstgrad, weil Kommandeur ist ein Amt, der Dienstgrad ist Generalstabsarzt. Aber weil wir halt mit Zivilisten reden und weil wir uns ja auch vertraulich untereinander austauschen, Dr. Backus oder Herr Backus, wie immer Sie das mögen, ich bin da sehr, sehr konservativ. Ich mag das durchaus wie die Österreicher, dass man die Titel, die man sich mit viel Kampf erworben hat, auch durchaus führen darf.
Sehr gut.
Also insofern, ich werde den Herrn Scherer immer mit Professor Scherer ansprechen.
Ich Herrn Backus so, mit Dr. Backus.
So mog wieder.
Also heute ein Gespräch mit Dr. Backus und Professor Scherer. In diesem Podcast wird sich auch üblicherweise gesiezt. Das ist auch eher untypisch für Podcasts, wo man auch einfach mal geduzt wird, auch als Generalstabsarzt. Wir sind hier im deutschen Eck. Oben fließt die Mosel, rechts dahin fließt der Rhein. Wir sind in Koblenz. Ich habe gelernt, es gibt etliche Kasernen in Koblenz. Wir sind in der Falkenstein-Kaserne. Eine von dreien, ein paar Kilometer weiter ist das Bundeswehrzentralkrankenhaus. Vielleicht ganz kurz zum Kommando Gesundheitsversorgung. Was machen Sie hier?
Ja, das Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr hat schon ein bisschen Tradition. Auch wenn es das jüngste truppen- und fachdienstliche Kommando der Bundeswehr ist, ist es in der Fortfolge des Kommando Sanitätsdienstes der Bundeswehr, das 2012 hier am Standort Koblenz aufgestellt worden ist, gefolgt. Und das ist quasi die zentrale Führungs- und Schaltstelle fachlicher und truppendienstlicher Art für den gesamten zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr. Und was fachliche Vorgaben anbelangt, sogar für den gesamten Sanitätsdienst der Bundeswehr. Von hier aus führen wir etwa 24.000 Frauen und Männer, Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen, die ganz grob gefasst, damit man sich das etwas einfacher vorstellen kann, drei große Säulen ausmacht. Die ambulante Gesundheitsversorgung, da kann man sich auch im Zivilen gut was drunter vorstellen, das ist quasi die hausärztliche Versorgung aller Soldatinnen und Soldaten, aber zusätzlich auch das, was wir im präklinischen Bereich im Rettungsdienstgeschäft sehen, in der notärztlichen Versorgungsschiene, das ist das, was, wenn wir in die Einsätze gehen, wo wir dann unsere Kräfte und Mittel mitnehmen. Das ist alles in dem ambulanten Sektor und wird durch den Dr. Meyer, das ist mein Stellvertreter hier im Kommando, geführt. Dann haben wir den rechten Bereich. Das ist das verantwortliche Segment für die klinische Versorgung. Die klinische Versorgung im Militär ist jetzt nicht ganz so wie im Zivilen, sondern wir haben das über verschiedene Leistungsbereiche aufgebaut. Und da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Sanitätsverbände. Die Sanitätsverbände führen und bewirtschaften das gesamte Sanitätsmaterial, was wir brauchen, wenn wir in Einsätze gehen. Wie in Afghanistan, wie in Mali, auf dem Balkan oder, wenn es jetzt in der neuen Schwerpunktsetzung Landesbündnisverteidigung, auch in den osteuropäischen Raum geht.
Litauen.
Da, genau, Litauen, Baltikum, Zentralosteuropa, das sind die Bereiche. So, und wenn wir irgendwo hingehen, dann finden wir da nicht immer komplette intakte Infrastruktur vor, sondern wir müssen in der Lage sein, auch abseits von urbanen Bereichen medizinische Versorgung sicherzustellen. Das wird in dem Bereich verantwortet. Und dann haben wir einen mittleren Bereich, weil damit unsere Frauen und Männer das gut können, brauchen wir natürlich auch einen Bereich, wo die Ausbildung, wo die Lehre, wo die entsprechenden Qualifikationen zumindest theoretisch in Vorschriften, in Dokumente gefasst werden, aber durchaus auch im Sinne einer klassischen Truppenschule, einer Sanitätsschule, einer Sanitätsakademie, halt die Laufbahnlehrgänge und auch unspezifische Laienlehrgänge, so will ich das mal sagen, wo wir also nicht Sanitätspersonal durchaus auch ausbilden. Dann ist dieser Bereich noch zusätzlich ein besonderer Ort für unsere Institutslandschaft, Ressortforschungseinrichtungen, die ABC-Institute, die sich also mit dem medizinischen A-, B- und C-Schutz befassen. Die sind dort zusammengefasst und stellen nicht nur einzigartige Fähigkeiten für die Streitkräfte dar, sondern sogar für die gesamte Republik und in manchen Dingen, insbesondere was das Institut für Mikrobiologie, aber auch was das Institut für Pharmakologie, Toxikologie anbelangt und für Radiobiologie weltweit sogar, wo wir auch wirklich führend sind. Und dann haben wir als dritten Schenkel in diesem Element den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung, wo wir insbesondere unsere eigene Gesundheitsamtstruktur haben, die für die öffentlich-rechtlichen Aufgaben und Überwachungen zuständig sind, aber wo auch Food Defense, Water Defense und so weiter und so fort ein großes Thema ist. Also eigentlich ganz einfach, schön zusammengefasst, das ist das militärische Gesundheitssystem im gesamten Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland im Sinne einer für unseren spezifischen Aufgabenbereich kopierten Medizin.
Martin Scherer, ein Miniaturgesundheitswesen in einem größeren Zivilen. Sehen Sie da schon, jetzt hätte ich fast gesagt, Parallelen und Ähnlichkeiten? Natürlich, hausärztliche Versorgung finde ich interessant. Oder sehen Sie jetzt schon Dinge, wo Sie sagen, das ist wirklich anders als das, was wir kennen?
Ja, vor allem freue ich mich darüber, dass unser gemeinsames Fach, die Allgemeinmedizin, settingunabhängig funktioniert. Und dass es natürlich in der hausärztlichen Praxis seine Hauptanwendungsform findet, aber dass es eben auch die Allgemeinmedizin in unterschiedlichen Ausprägungsformen in anderen Settings gibt. Und dass, Herr Dr. Backus, wir haben uns da mal in Lübeck drüber ausgetauscht, in der Hochphase der Pandemie war das noch, dass all die SOPs, die Prozeduren, die Standards, die Versorgungspfade, dass die hier in dem Bereich der Bundeswehr genauso entwickelt werden müssen wie in der Regelversorgung. Und deshalb freut es mich sehr, dass wir da schon seit vielen Jahren einen Austausch pflegen.
Jetzt müssen wir ein Stück, jetzt sind wir nämlich fast schon im Thema drin, aber vielleicht müssen wir noch ein Stück Erwartungsmanagement für alle einschieben. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Es ist ja nun so, das kriegt ja nun wirklich jeder mit, ich benutze jetzt einfach mal stellvertretend für viele Entwicklungen da draußen den Begriff Grönland. Den kann man jetzt synonym oder pass pro toto verwenden. Wir reden über Kriegstüchtigkeit, diesen Begriff gibt es, ich glaube auch vom E-Book vom Bundesverteidigungsminister selbst so gewählt. Die Ärzteschaft beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Frage, wie wir resilient werden. Das, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht ein euphemistischer Begriff. Wir reden heute mit einem Kommandeur aus der Bundeswehr. Und nun ist es so, Sie haben wiederum Vorgesetzte, Sie haben Befehlshaber, Sie sind Teil des Unterstützungskommandos der Bundeswehr. Dann wiederum Verteidigungsminister steht über Ihnen. Im Verteidigungsfall geht das dann, Gott behüte, auf den Kanzler über. Soweit alle nochmal kurzes Grundgesetzrepetitorium dazu. Gleichwohl, es gibt ja Dinge, über die können wir heute mit Ihnen reden und über Dinge, über die würden wir nicht in der Öffentlichkeit mit Ihnen reden können. Kann man nochmal so einen Satz sagen, wo für Sie die rote Grenze ist?
Also erstmal, ich stelle fest, Sie haben sich hervorragend vorbereitet. Das ist schon mal gut und hilfreich. Na, Sie kennen also die Latte der Befehlshierarchien hoch und runter für den Zivilisten sehr beachtlich. Respekt, Lob und Anerkennung, wie der Militär so sagt. Wir leben in einem sicherheitspolitischen Kontext im 21. Jahrhundert, was sich in den letzten gut 10 Jahren rasant weiterentwickelt hat, wo wir eben nicht mehr über internationales Krisenmanagement und über friedensbringende, friedensschaffende Einsätze sprechen, damit, wo sich die Streitkräfte in den letzten 30 Jahren weitestgehend tatsächlich emanzipiert haben und ihren Abdruck als militärische Macht in einem demokratisch organisierten, rechtsstaatlichen Wirkprinzip wirklich auch ihren Stellenwert erlangt haben, ganz abgegrenzt von militärischem Dasein auf deutschem Staatsgebiet des letzten Jahrhunderts oder der Jahrhunderte zuvor. Das ist schon sehr wichtig, dass wir wirklich hier dem Primat der Politik, dem demokratischen Grund- und Rechtsverständnis eines Grundgesetzes, einem parlamentarischen Beschluss folgen. Das gilt aber eben auch für die Landesverteidigung und für die Bündnisverteidigung. Die Bundeswehr ist seit jeher aufgesetzt und aufgestellt worden als kollektives Verteidigungsinstrument in einem Kollektiv, was sich NATO nennt, in einem Kollektiv, was Europa ist, in einem Kollektiv, was demokratische Grundwerteorganisationen anbelangt. Das ist nochmal ganz wichtig festzustellen. Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland haben nie den Anspruch gehabt, autark für sich selber wirken zu wollen oder zu können. Das war in Zeiten des Kalten Krieges nicht so und das ist auch in den neuen Konflikten nicht so. Und wir haben im Prinzip eine Renaissance der Landes- und Bundesverteidigung, ganz sprichwörtlich vor den Toren Europas stehen. Wir haben wieder Krieg in Europa. Und das war seit den Balkankriegen, die tatsächlich innerhalb eines Landes waren, ist das ein Novum, dass eine eurasische, europäische Nation, Russland, auf europäischem Boden das Mittel, das politische Mittel des Krieges wieder reinstitutionalisiert hat. Also es ist schon fast wieder salonfähig, muss man sagen. Das ist erschreckend. Das hat man eigentlich gedacht, mit dem Völkerrecht definitiv ausgemerzt zu haben. Und insofern tun wir uns als Deutsche auch relativ schwer. Wie ordnen wir uns da ein? Und deswegen sind die politischen Appellativbotschaften eines Kanzlers Merz, aber auch eines Kanzlers Scholz, eines Verteidigungsministers Pistorius und anderer Sicherheitspolitiker wirklich von ganz besonderer Bedeutung, um klarzumachen, das ist jetzt nicht was Abwegiges, das ist jetzt nicht, was nur die Militärs betrifft. Verteidigung ist eine gesamtstaatliche und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie hatten das eben angesprochen. Und insofern über diesen Rahmen, über dieses Setting möchte ich sogar ganz explizit reden, weil das in die Köpfe aller rein muss. Resilient sind wir nur, wenn alle mitmachen. Und da hat jeder seinen Beitrag zu leisten. Das ist auch nicht Vollkasko-Mentalität. Ich habe meinen Beitrag ja in Form von Steuern gezahlt und der Rest geht mich hier bitte schön nichts an. Ja, ich gucke mir das aber gerne aus der Distanz an, um zu kritisieren oder Verbesserungsvorschläge. Nein, nein. Sicherheitspolitik jetzt im Sinne von, wie können wir als Bundesrepublik Deutschland das, wofür wir stehen wollen, was unsere freiheitlich-demokratische Werteordnung ist, die hört nicht jenseits unserer Landesgrenzen auf. Das ist übrigens etwas, was wir definitiv uns als historisches Vermächtnis aus dem letzten Jahrhundert jeder einzeln in sein Lastenheft schreiben sollte. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Äußert sich im Artikel 1 des Grundgesetzes, das haben Sie ja eben auch schon zitiert, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten, ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt. Darüber können wir jederzeit reden, wie der Sanitätsdienst sich dazu aufstellt, was seine Aufgaben sind. Wenn es dann allerdings in sicherheitspolitische Details von militärpolitischen Möglichkeiten, wie verteidigen wir unsere Rechte und Freiheiten im Detail, was Taktiken, was Strategien etc. pp. Denke ich, haben Sie alle Verständnis dafür, das ist hier nicht der richtige Ort, um darüber zu reden. Da gibt es andere Gremien im entsprechend eingestuften Medien, wo sich dann die Experten austauschen, wie wir das ideal, typisch und bestmöglich machen.
Genau, der O-Plan Deutschland wäre jetzt so eine Verschlusssache, über die man nicht öffentlich reden würde, dürfte. Wir sind gerade beim Grundgesetz gelandet. Kanzler Merz hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz davon gesprochen, dass die deutsche Sicherheitspolitik 3G gehorcht, dem Grundgesetz, der Geschichte und der Geografie. Jetzt hatten wir einen Artikel auch anlässlich der MSC von Generalinspekteur Breuer und seinem britischen Kollegen. Da steht drin, Defense is a task for each and every one of us. Das ist ein Zitat, Herr Scherer, wichtigste Frage. Wo verlinken wir das eigentlich hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Nochmal kurz zum Thema Erwartungsmanagement. Jetzt sind wir eigentlich hier schon in einem Diplomatie- und Friedens- und sicherheitspolitischen Diskurs. Aber eigentlich wollen wir über Medizin sprechen, über EBM. Warum?
Nein, weil sich die Frage stellt, wie evidenzbasierte Medizin im Krisenfall funktioniert. Wir haben das schon während der Pandemie erlebt. Da Dr. Backus war auch unser Austausch, wie generiert man Wissen, wie handelt man, wenn man eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Ja, Thema heute soll eben sein, wie erhalte ich Erkenntnisse, wenn die randomisiert kontrollierten Studien fehlen. Mhm. Wenn ich mich fragen muss, was ist jetzt eigentlich gefährlich? Ist es jetzt gefährlicher, ohne Evidenzgrundlage zu handeln? Oder ist es eher gefährlich, zu warten, bis die Evidenzgrundlage da ist? Welche Rolle spielen Erwartungen bzw. Erfahrungen dabei? Interne Evidenz versus externe Evidenz? Und was ist dann die Richtschnur meines Handelns im Krisenfall? Und wie kann die zivile und die wehrmedizinische Versorgung im Krisenfall interagieren?
Ich steige da mal direkt ein, weil das wirklich ein ganz interessanter Punkt ist, der uns beide eigentlich auch zusammengeführt hat, sowohl was das Fachgebiet anbelangt, Da steckt auch ganz viel Evidenz hin, da kommen wir ja noch drauf. Aber auch, was ist die Rolle der Wehrmedizin in der medizinischen Fachgesellschaft, in der Gruppe der medizinischen Fachgesellschaften? Ist sie da ein Exot? Ist sie da ein randständiges Alien? Ist sie da als Wehrmedizin der ungern gesehene Gast? Oder hat die Wehrmedizin eigentlich eine ganz lange Historie, die bei uns nur seit 1945 eine gewisse Phase des Aussetzens bedurft hat, um bestimmte Dinge auch zu rekapitulieren, hier nochmal nachzuforschen, welche Rolle ist gespielt worden, was war gut, was war nicht. Was absolut wichtig ist zu erkennen, dass natürlich in Zeiten von Krisen und Kriegen das Wissen, was bis dahin gesammelt worden ist, natürlich dazu dienen soll, dem Grundsatz der Katastrophenmedizin, do the best for the most, idealerweise hier Einzug erhält, aber durchaus auch Erkenntnisse, die gewonnen werden, natürlich einer wissenschaftlichen Aufbereitung und auch einer wissenschaftlichen Ausarbeitung und dann hinterher auch einer Anwendung zutage treten. Was meine ich damit? Wir haben Gott sei Dank seit 1945 eben keine Kriege mehr auf deutschem Boden geführt oder im unmittelbaren Nahfeld. Insofern sind wir, was wehrmedizinische Expertisen in den Themenfeldern anbelangt, auf die externe Perspektive angewiesen, die wir auch sehr intensiv spielen. Wir haben eine hohe Vernetzung in der NATO mit den entsprechenden Sanitätsdiensten. Hier sind sicherlich führen die Amerikaner, die Briten, aber auch durchaus Niederländer oder auch Franzosen, die jeweils ihre Erkenntnisse haben. Und wir in 30 Jahren internationalem Krisenmanagement, wo wir auch wehrmedizinische Expertise gewonnen haben. Wir nutzen externe Expertise, indem wir unsere Chirurgen über lange Zeit nach Südafrika in die Townships geschickt haben, um hier mit Verletzungsmustern in der Ausbildung konfrontiert zu werden, die wir Gott sei Dank in Deutschland lange Zeit nicht gesehen haben. Es fängt aber an, dass wir in Deutschland auch wieder zunehmend Schuss und Stich und sonstige Verletzungen haben, weil sich unser Straßenbild in Friedenszeiten deutlich verändert. All das sind Aspekte von evidenzbasierten Dingen, die, und für mich ist evidenzbasiert immer auch ein Stück Standards. Standards haben ist ganz wichtig, weil dann weiß ich, wenn ich davon abweiche, was passiert. Und insofern, Medizin ist an sich ein grundständig empirisches Wissenschaftsgebiet, was immer davon lebt, Fortschritt zu erkennen, anzunehmen, zu entwickeln, gleichzeitig aber Standards, die man sich über Jahre an Wissen erworben hat, unterschiedliche Art und Weisen dieses Wissens, dann aber auch zu nutzen. Und insofern, ich würde selbst so weit gehen wollen, dass in Zeiten von Krise und Krieg kein evidenzbasiert freier Raum ist. Es ist eine andere Form der Anwendung. Ich muss die Ressourcen, die ich habe, aufgrund der erhöhten Aufkommen von bestimmten Erkrankungsmustern, seuchenmedizinischer Art, traumatologischer Art, aber möglicherweise auch strahlenbiologischer Art, wer weiß, was uns erwartet. Siehe Fukushima, war Japan in Friedensmedizin auch nicht darauf vorbereitet, jetzt plötzlich hier wieder, obwohl sie ja viel Erfahrung mit strahlenmedizinischen Behandlungen haben, aufgrund von Hiroshima und Nagasaki, dass sie da auch bei uns, bei unserem eben zitierten Institut für Strahlenbiologie angefragt haben, wir da eine enge Kooperation mit dem Sanitätsdienst der japanischen Streitkräfte, aber auch des zivilen Systems haben und von uns. Also Wehrmedizin und evidenzbasierte Medizin widersprechen sich keineswegs, sie ergänzen sich. Sie spielen nur möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten ihre ganz besondere Rolle und müssen kaskadenartig abgearbeitet werden.
Könnte es sein, dass die Funktionalität vielleicht eine andere ist? Ich zeige, wenn ich über evidenzbasierte Medizin spreche, gerne eine Abbildung aus dem British Medical Journal von 2002 von Haynes et al., wie eine evidenzbasierte Entscheidung zustande kommt. Das sind drei Kreise. Ja, ich sehe Sie nicken. Rechts unten ist die externe Evidenz, links unten ein Kreis mit den Patientenpräferenzen. Oben ein Kreis mit Clinical State and Circumstance, also das heißt der objektive Befund, und in der Mitte dann die klinische Expertise bzw. die interne Evidenz. Und da, wo sich dann alles überschneidet und alle Kreise überlappen, da findet sozusagen die evidenzbasierte Entscheidungsfindung statt. Das heißt, die Patientenperspektive und die Patientenpräferenz, die geht mit ein in die evidenzbasierte Entscheidungsfindung, und Sie ahnen, worauf ich hinaus will. In der Regelversorgung oder sagen wir mal in der zivilen Gesundheitsversorgung steht das Individuum ganz oben und ich bin sozusagen den individuellen Bedarfen und Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten verpflichtet. Und ich habe Sie so verstanden, Herr Dr. Backus, korrigieren Sie mich, dass die Funktionalität der Wehrmedizin schon nochmal eine etwas andere ist, nämlich die der Verteidigungsfähigkeit.
Jetzt müssen wir die Range mal ganz weit aufmachen. Also ich kenne das Schaubild, ich kenne den Ansatz. Ich bin ja nun selber, Sie haben das beim Intro gesagt, Facharzt für Allgemeinmedizin, bin Sport- und Rettungsmedizin. Das heißt, ich komme aus der Akutmedizin auch noch. Nebenbei dann auch noch ein bisschen Gesundheitsökonomie gemacht. Aber insbesondere beschäftige mich sehr viele Fragen der präventivmedizinischen Versorgung. Das hat mit der Sportmedizin zu tun, die ich auch gemacht habe, aber auch mit Fragen von rehabilitativer Medizin. Die Wehrmedizin ist letzten Endes in meinem Verständnis eine tragende Säule der Katastrophenmedizin. Die Katastrophenmedizin zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir in bestimmten Situationen ein Mismatch an anfallenden Patienten zu möglichen Ressourcen und zu den Rahmenbedingungen sind. Das heißt, wir rücken aus dem Grund- und Regelbetrieb, der idealtypisch da ist. Wenn ich jetzt aus diesem rausrücke, kann man Wehrmedizin so verstehen, dass ich da eine depersonalisierte Massenmedizin draus mache, die nur noch dem Protektorat von Verteidigung oder von Kriegsführung unterliegt. Das war übrigens das, was den Sanitätsdienst in der Wehrmacht so angreifbar gemacht hat. Dann macht man nämlich dann Triage zum Beispiel in der Katastrophe unter dem Diktat, wie kann ich bestmöglich den Krieg fortführen? Oder gehen wir hin und deswegen, das ist das, dem sich auch der Sanitätsdienst verschrieben hat, weswegen wir unser Motto nach vorne tragen, der Menschlichkeit verpflichtet. Wir machen auch medizinische Triage. Das heißt, wir stellen schon das Neil-Nockere-Prinzip, die entsprechende Salutogenese des Individuums mit in das Zentrum unseres Wirkens, muss aber sehr wohl den Rahmenparametern gespiegelt werden. Und wenn ich in der Katastrophe bin, ich nehme jetzt mal das Beispiel Ahrtal, ich nehme das Beispiel Corona-Pandemie, ich nehme das Beispiel Ebola-Pandemie, dann haben wir Rahmenbedingungen, wo auch nicht zu jedem Zeitpunkt ausschließlich aus der Individualperspektive bestmöglich Medizin gemacht wird, sondern mit den Erkenntnissen der Medizin das Gesamtkollektiv mehr in den Fokus rückt, weil ansonsten möglicherweise, wenn wir das nicht tun würden als verantwortungsvolle Mediziner, hier das Gesamtkollektiv aus dem Auge zu blicken und ausschließlich individualmedizinisch zu betrachten, wir möglicherweise viel mehr das Individuum in der Breite schädigen, als uns das bewusst ist. Ich mache jetzt mal den Massenanfall von Verletzten auf einer deutschen Autobahn. Nürnberg ist Klassiker. Großes, lang ausgedehntes Szenario mit sehr vielen Fahrzeugen, mit über 100 Fahrzeugen etc. pp. Mit vielen Schwerstverletzten, sicherlich auch mit Toten. Und jetzt kommt der erste Arzt, der de facto leitender Notarzt ist. Ob er das kann oder nicht. Jetzt sieht er den ersten Verletzten. Der ist schon schwer verletzt. Jetzt kann er sich mit seinem ärztlichen Wirken dem Individuum zuwenden und ausschließlich diesen Patienten machen. Den wird er wahrscheinlich super versorgen können. Ist das gute Medizin? Ist das evidenzbasiert? Nein, es ist nicht.
Er muss dem gesamten Kollektiv auf der Autobahn gerecht werden.
Und genau so funktioniert auch Wehrmedizin. Wehrmedizin ist, ich sagte das ja eben, Schenkel der Katastrophenmedizin unterliegt diesem Diktat, dass ich the best for the most als mein primäres Wirkprinzip in das Beginnen meines Wirkens, meines ärztlichen Wirkens stelle, meines medizinischen, meines heilberuflichen Wirkens und Könnens, aber immer mit dem Ziel, zu einem gegebenen Zeitpunkt, der möglichst frühzeitig ist, auch wieder in die individualmedizinische Versorgung zurückzukommen. Das heißt, wenn wir feststellen, jemand ist so schwer erkrankt, dass er in dem Raum nicht mehr bleiben kann, versuchen wir ihn bestmöglich unter den Rahmenbedingungen zu retten, in eine medizinische Primärversorgung zu bringen, die der Situation entspricht und dann, wenn er schwerst verletzt ist, aus dem gesamten Szenar zu extrahieren, zu repatriieren und nach Hause in eine medizinische Versorgungseinrichtung zu bringen. Aber ja, Krieg oder militärische Krisen, die maximal in ihrer Ausdehnung Krieg sind, haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und zwar nicht nur sicherheitspolitisch und nicht nur wirtschaftlich und ökonomisch, sondern auch medizinisch. Und das müssen wir als verantwortliche Mediziner halt eben auch wissen und wir müssen uns da auch entsprechend agierend auswirken können. Die Aktivitäten, die, ich bin das oft gefragt worden in meiner 40-jährigen Karriere, widerspricht sich das nicht? Arzt und Militär. Kaputtmachende Zunft zu heilender Zunft. Nein, weil auch die Kameraden verdienen eine vernünftige, humane, medizinische Behandlung, die der Situation am besten entspricht. Und dafür brauchen wir Standards, die natürlich von dem Friedensbetrieb unter bestmöglichen Rahmenbedingungen, und da könnten wir lange darüber diskutieren, ob wir es geschafft haben, in unserem zivilen Gesundheitssystem noch die besten Rahmenbedingungen für das Individuum zu haben. Da könnten wir trefflich darüber streiten oder diskutieren. Ich glaube, wir beide würden eher diskutieren und nicht streiten darum, weil wir sehr ähnliche Ansichten
auch
haben.
Glaube ich auch.
Aber so würde ich es einordnen wollen.
Den Satz, the best for the most, den man jetzt als Übersetzung von Triage-Mechanismen zum Beispiel verstehen würde, den können wir ja noch weiterdenken. Wir sitzen ja auch deswegen zusammen, weil das Militärische, die Bundeswehr eine neue Aufmerksamkeit bekommen hat. Ganz einfach deswegen, Sie haben es gesagt, weil andere meinen, Krieg führen zu müssen in Europa. Dann geht es natürlich auch darum, die Ärzteschaft hat sich dazu selbst positioniert, wie Zusammenarbeit stattfinden kann. Es gab letztes Jahr im Juni ein Symposium dazu, Zivil und Militär.
2.6. in Berlin.
Exakt. Dazu gibt es auch ein lesbares Dokument, das wir verlinken. Und da stehen, dass im Falle des Szenarios der Landesverteidigung eben der Schutz der Streitkräfte essentiell ist. Und dazu gehört eben auch eine dann funktionierende Versorgung der Verletzten, um, Zitat, militärische Kapazitäten wieder hinzubekommen. Die Frage, die man dann natürlich stellen kann, für den Fall der Fälle, den wir alle uns nicht wünschen, auf den wir uns deswegen vorbereiten, damit er nicht eintritt, so verstehe ich das. The best for the most, sind dann die Zivilen auch mit gemeint?
Worüber reden wir? Also das Symposium, was Sie zitieren, war tatsächlich dazu angedacht, das maximal schärfste aller Enden aufzuzeigen, das ist die Landesverteidigung. Das heißt, wir führen wieder Krieg auf deutschem Boden zur Verteidigung. In der Tat sind sämtliche Anstrengungen seit 2022, seit der berühmten Zeitenwende von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag, dazu angestrengt und angedacht, wir wollen verteidigungsfähig werden, und zwar glaubhaft, damit wir das nicht tun müssen. Weil eine der Primärlehren jetzt aus dem russischen Ukraine-Krieg von 22 beginnend und letzten Endes eigentlich schon dem ersten Ukraine-Krieg, der 2014 durch die Annexion der Krim eigentlich eingeläutet worden ist, ist, dass sich Russland die Chancen ausgerechnet hat, es gewinnen zu können. Und da muss man einfach unterschiedliche Mechanismen von sicherheitspolitischen Anstrengungen, aber auch militärpolitischen oder militärstrategischen Dingen ausgehen. Militär gewinnt alleine nie oder verliert alleine nie. Es ist eine gesamtstaatliche, eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, wo viele Facetten reinspringen. Gleichermaßen ist es aber für einen Aggressor trotz allem wichtig, er würde nie die Aggression beginnen, wenn er nicht für sich selber die Wahrscheinlichkeit sieht, am Ende gewinne ich das. Und nun gibt es halt eben Länder auf diesem Globus, für diesen Verluste an Menschenleben besser hinzunehmen als für freie liberale Gesellschaften, wo das Individuum in einer ganz besonderen nicht nur Selbstwahrnehmung, sondern auch Gesellschaftswahrnehmung ist. Wo also das Leben des Menschen das höchste Gut ist, was wir haben. Das ist in Russland nicht der Fall. In Russland zählt das Individuum relativ wenig. Und deswegen sind die auch bereit, derart große Opfer zu bringen. Deswegen müssen wir umgekehrt Schluss so ernst mit der Fragestellung einer Wiedererlangung von einer ernsthaften Verteidigungsfähigkeit sprechen im Bündnis, dass Russland von sich aus für sich erkennt, hier kann ich keinen erfolgreichen Krieg führen, hier kann ich keine erfolgreiche Militäroperation führen, weil ich sie verliere. Zu dieser glaubwürdigen Abschreckung, um dann mit auf das Thema wieder zurückzukommen, brauchen Streitkräfte eben aber auch eine gute medizinische Versorgung. Weil jetzt blicken wir in unsere Gesellschaft. Würden wir drei, wir vier, die wir im Raum sind, unsere Kinder in eine Militärinstitution geben, wo es keine gute Gesundheitsversorgung gibt? Würden wir nicht alles dafür tun, dass die Kinder da nicht hingehen? Würden wir nicht unseren Freunden und unseren Bekannten dasselbe raten? Oh, bitte nicht. Also es ist schon von Staats wegen, der ja ein Interesse daran haben muss, dass die nationale Integrität, weil das ist seine Aufgabe, wenn die nationale Integrität nicht gesichert ist, hat der Staat seine Kernaufgabe verfehlt, neben allen anderen Kernaufgaben. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Finanzpolitik, Gesundheitspolitik, Familienpolitik und letzten Endes dann auch die Ausbildungspolitik, das ist unsere Kernressource, das sind mal so die Kerndinge, die ja staatstragend sind, die würde er ja aufs Schärfste vernachlässigen, wenn er das nicht hinbekommt. So, und deswegen haben wir einen Sanitätsdienst, der tatsächlich erstens weltweit wirklich hohe Reputation genießt, aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und weil wir tatsächlich seit Aufstellung der Bundeswehr mit der Einführung eines Sanitätsdienstes 54 auf 55 einen anderen Weg gegangen sind als vorher. Und das ist insofern Bedeutung, als seinerzeit eine sehr ernsthafte Debatte losgegangen ist, was führen wir denn für eine medizinische Versorgung für die Streitkräfte ein? Aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges, aus dieser Diskussion, ist es human und ist es medizinisch, approbationsbezogen, duldsam, rechtlich bindend, dass ich eine medizinische Versorgungsleistung nur dem Kampf zugeordnet mache oder mache ich sie meinem Gewissen als Arzt und als Heilberufler zu eigen, hat man sich bewusst erstens für einen militärmedizinischen Dienst entschieden, also Uniform, um besser an den Patienten, an den potenziellen zu sein, die Bedürfnisse besser zu verstehen, aber ganz klar auch reinwirken zu können, die Akzeptanz zu haben, wo ich dann eben nicht dieses Gefälle zwischen Zivil und Militär habe, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, es gibt halt eben in den Streitkräften eben auch nicht nur Uniformierte, sondern wir haben natürlich auch zivile Mitarbeiter nach § 87b, was das ganze Verwaltungswesen der Streitkräfte anbelangt, die wir zwar im Frieden nicht primär mit versorgen, die aber in Krisen und kriegshaften Zuständen ja sehr wohl für die Aufrechterhaltung der Funktionalität der Streitkräfte wichtig sind und wo wir dann auch durchaus Aufgaben übernehmen. Und in einer Verteidigungssituation der maximalen Anstrengung ist es egal, ob wir eine Uniform anhaben oder nicht. Da werden mit den medizinischen Ressourcen, die dieses Land hat oder seine Verbündeten beistellen, die Patienten, die anfallen, versorgt. Ohne Wenn und Aber. Wo wir uns aber jetzt drüber unterhalten, und Entschuldigung, dass ich so lange ausführen muss, aber das macht halt die Komplexität der Fragestellung auch aus. Wir unterhalten uns über das wahrscheinlichste aller Szenare, was wir uns derzeit vorstellen müssen, und das ist die Bündnisverteidigungssituation. Das heißt, Russland antizipiert den Deutschen und den Spaniern und den Franzosen, ist Lettland nicht so wichtig oder Estland nicht so wichtig oder Litauen nicht, das ist weit weg.
Es gibt Verträge der EU.
Ich sag das nur. Das, was wir hier in der westlichen Welt lange Zeit aus meiner Sicht verkehrt gemacht haben, wir nehmen zu wenig die Perspektive des Gegenübers ein. Und das ist was Grundmilitärisches. Wir machen die eigene Lagebeurteilung, wir machen eine Feindlagebeurteilung. Und da geht es nicht nur darum, was der Feind könnte, sondern auch, was der Feind denkt und was der Feind will und wie er das erreichen könnte. Und dann haben Sie erst beide Perspektiven. Und dann können Sie eigentlich erst gute Handlungsempfehlungen geben. Und insofern ist es wichtig, Russland, die Russische Föderation mit seinen Verbündeten wird anders ticken, wird anders agieren. Sie denkt nicht freiheitlich, demokratisch, liberal. Das ist eine Fehlperzeption. Und dementsprechend müssen wir dazu aufgestellt sein. Und die Bündnisverteidigungssituation ist hochwahrscheinlich. Und damit müssen wir in der Lage sein, deutsche Streitkräfte, Bündnisstreitkräfte aus westlich orientierten Ländern auch im Osten Europas einzusetzen, um die gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen und dazu auch bereit zu sein und dann auch jenseits eben der Bundesrepublik Deutschland Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können. Das ist primär Aufgabe des Sanitätsdienstes dann in der überwiegenden Fähigkeit. Es bedeutet aber auch, der Sanitätsdienst ist nicht in der Lage, aufgrund seiner Kräfte und Mittel, die Gesundheitsversorgung der Streitkräfte in jeder Hinsicht bereits im Frieden, geschweige denn in Krise und Krieg, allein verantwortlich durchzuführen. Es bedarf der Unterstützung durch das zivile Gesundheitssystem. Und das ist das Staatstragende daran. Das heißt, es ist Gesundheitsversorgung in Frieden, Krise, Krieg. Es ist eine gesamtstaatliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir uns alle als Heilberufler verschreiben sollten.
Ich würde mal versuchen, den Bogen zu spannen von dem geopolitischen Szenario, das Sie gerade skizziert haben, hin zur hausärztlichen Praxis. Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube, das sind wir beide, dass die hausärztliche Praxis eine Art Brennglas der Gesellschaft ist. Die Menschen sind biopsychosoziale Wesen und das, was sich an globalen Entwicklungen abspielt, das findet sich auch in Form von Ängsten und auch Symptombildern in der hausärztlichen Praxis. Ich kriege das auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen geschildert, ob das jetzt die Flüchtlingskrise waren, ob das klimabezogene Ängste waren, Naturkatastrophen im Gefolge der Erderwärmung. Sie haben das Ahrtal angesprochen, die Annexion der Krim, die Zeitenwende haben Sie angesprochen. Das sind alles Faktoren, die Menschen kriegen es jeden Tag in der Tagesschau mit oder in der Zeitung, die sich dann auf das Eigenbefinden niederschlagen und die dann entweder explizit oder implizit Thema werden in den hausärztlichen Praxis. Und jetzt, Dr. Bakus, sagten Sie eben, dass der Bündnisfall ein doch eher wahrscheinliches Szenario sei. Das verringert nicht gerade die Unsicherheit. Und was würden Sie den Kolleginnen und Kollegen ermutigen, das auf den Weg geben wollen, weil die ja auch eigentlich die Multiplikatoren sind. Das sind ja auch diejenigen, die den Patientinnen und Patienten, sprich der Bevölkerung, Mut zusprechen müssen.
Ja, also um das nochmal klarzustellen, die Anstrengungsbereitschaft unserer gesamten Republik muss darauf zielen, und das ist auch Aufgabe der Politik, das zu wecken, aber das ist auch Aufgabe von uns allen, die an unterschiedlichen Stellen Verantwortung tragen, unsere Verteidigungsbereitschaft dahingehend zu erhöhen, dass wir nach außen wirksam zeigen, dass wir uns auf etwas vorbereiten, was mehr ist als nur im Frieden unseren eigenen Wohlstand zu mehren. Also uns auf eine Krise ernsthaft vorbereiten, richtige Maßnahmen zu ergreifen. Wenn uns das sehr plausibel gelingt, ist der größte und der wichtigste und ich glaube auch der nachhaltigste Schritt getan, den Frieden in Europa wieder herbeizuführen. Das glaube ich ganz sicher. Das heißt, auch eine Bündnisverteidigungssituation wieder unwahrscheinlich werden zu lassen. Nur wenn wir uns über Landes- und Bündnisverteidigung unterhalten, dann muss ich als Militär eben sagen, also von den beiden Szenarien ist die Bündnisverteidigung wahrscheinlicher als die Landesverteidigung. Die Landesverteidigung ist ja tatsächlich, dass fremde Truppen in Deutschland angreifen.
Dann müsste man erstmal Polen überrollen.
Zum Beispiel oder auch andere Dinge machen. Ja. So. Aber die Bündnisverteidigung ist eine durchaus wahrscheinliche derzeit, wenn weiterhin der Westen sich als nicht handlungseinig darstellt. Das hat sich ja deutlich verändert. Das ist ja schon mal gelungen. Durch den Beitritt Schwedens, durch den Beitritt Finnlands zur NATO. Die NATO ist ja letzten Endes aus dieser jetzt aktuell laufenden Krise gestärkter im Moment hervorgegangen, auch wenn die Position der Vereinigten Staaten schwieriger erscheint. Was sage ich damit unseren Leuten? Was will ich unseren Leuten in der Republik sagen? Ja, es ist wichtig, dass wir keine Vogelstrauß-Politik betreiben, auch nicht in der Hausarztpraxis, sondern ja, wir haben in vielen Krisen, und die kommen ja immer enger, die kommen immer dichter, die Krisen. Es gibt ja kaum Erholungsphasen dazwischen. Dass wir da als deutsche Nation und auch als Gesundheitssystem hervorragende Resilienz gezeigt haben. Wir sind nicht abgeschmiert. Wir sind nicht an der Aufgabe gescheitert. Wir haben Ressourcen, wir haben Reserven, wir haben Möglichkeiten. Aber wir können nicht so weitermachen wie im tiefsten Frieden, wo alles darauf ausgerichtet ist, dass die Work-Life-Balance stimmt, dass ich mein bestmögliches Ergebnis für mich selber raushole, dass ich nicht als erste Frage stelle, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich das tue, sondern dass wir Gemeinschaftssinn wieder stärken, dass wir das tun. Und da gehört auch ein resilientes hausärztliches Versorgungssystem zu. Also wenn die Gesundheitsversorgung klappen kann, dann nur, indem wir sie einbinden und dass sie sich auch ihrer Stärke bewusst sind. Ich glaube, das ist nicht immer so der Fall. Und es ist ja auch schwierig. Die Patienten, die wir so haben, und ich mache seit 30 Jahren auch kassenärztlichen Notdienst, das heißt, ich bin durchaus im zivilen Rettungs- und Notarztsystem immer noch relativ ordentlich unterwegs. Ich habe jetzt letztes Wochenende noch Notdienst gehabt. Es ist immer wieder erstaunlich, zu was heutzutage Menschen in der Lage sind, in die Praxis zu kommen. Unsere Eltern hätten uns früher die Ohren lang gezogen, wenn wir deswegen zum Doktor gelaufen wären. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass heutzutage Patienten für sich ein Versorgungsbedürfnis entwickeln, ist hoch. Nun kann ich da mit Schelte begegnen, mit dem drohenden Zeigefinger. Meine Erfahrung ist, dass das gelingt nicht so recht, weil am Ende sitzt der Patient trotzdem da und hat ein Bedürfnis. Und das ist ja das, was wir auch gelernt haben, dass wir denen dann trotzdem helfen. Es entbindet aber nicht, da mal deutliche Worte zu verlieren und trotzdem die Hilfe zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir als Hausärzteschaft, und da empfinde ich mich mit meinem Fachgebiet genauso, dass wir auch wieder mehr im präventivmedizinischen Bereich wirken, Aufklärungsarbeit betreiben etc. pp. Da können wir einen ganz großen Beitrag zu leisten. In Kindertagesstätten, in Schulen präventivmedizinisch anzusetzen, sagen wir mal, das Fach Gesundheitslehre in der Bundesrepublik Deutschland zu haben. Wie ernährt man sich richtig? Was macht man, wenn man sich unwohl fühlt? Warum tragen wir nicht in bestimmten Phasen, wie wir das in der Corona-Pandemie haben, nicht nur aus Selbstschutz, sondern auch aus Fremdschutz nicht sehr wohl eine Maske? Das wäre jetzt gerade angebracht, um die hohen Infektionsraten in der Bevölkerung, die gerade durch Influenza, durch Noroviren etc. pp., also das war jetzt am Wochenende ein munteres Stelldichein von allen Bereichen des menschlichen Körpers, dem zu begegnen. Wir wissen es. Wir wissen, dass es wirkt, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, und wir tun es aber nicht.
Ich dachte schon, jetzt kommt gleich die Forderung des Kommandeurs nach einer Zuckersteuer. Ich möchte aber vielleicht eine Sache nochmal abräumen, in dem Sinne, dass wir sie zumindest nochmal Tacheles besprechen. Weil das Thema Bündnisfall ist jetzt gefallen. Dass das, wenn überhaupt, ist das Risiko für einen Bündnisfall deutlich höher als für den Fall der Landesverteidigung. Wir reden ja nicht nur über Artikel 5 NATO-Vertrag. Ich zitiere es nochmal, Artikel 42 EU-Verträge Absatz 7. Da ist ganz klar geregelt, dass wenn Mitgliedstaaten der EU angegriffen werden, alle anderen denen zur Hilfe kommen. Steht da drin. Mhm. Und zwar nach allen in ihrer Macht stehenden Mitteln. Die Ansage des Kanzlers hinsichtlich Dänemark, Klammer auf Grönland, war auch sehr deutlich. Wir haben die Brigade Litauen, die aufgebaut wird. Sie haben gesagt, am Ende muss es darum gehen, im Bereich Gesundheitsversorgung, dass ziviler und militärischer Gesundheitsversorgungsbereich zusammenstehen und als eine Einheit versorgen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Tacheles gefragt, kann das am Ende im Fall eines Bündnisfalls auch bedeuten, dass Kolleginnen und Kollegen, die nicht Reservisten sind, trotzdem zum Dienst gezwungen werden können? Ich glaube, das ist eine Frage, die manche in der Praxis umtreibt. Werde ich nach Litauen geschickt?
Sehr hypothetisch. Lassen Sie mich das mal so beantworten. Also erstens, gefährliches Halbwissen von vielen. Die Wehrpflicht ist abgeschafft. Falsch.
Nee, ausgesetzt.
Danke. Sie ist ausgesetzt. Sie kann jederzeit wieder aktiviert werden. Die männliche Bevölkerung unterliegt bis zu einem gewissen Alter nach wie vor der Wehrerfassung, wenn das denn der Bundestag wieder so beschließt. Und eins glauben Sie mir, wenn eine Situation eintreten würde, die eine derart krisenhafte Zuspitzung zulässt, dass die Bundesrepublik Deutschland über 60.000 Soldatinnen und Soldaten jenseits der Landesgrenzen einsetzen würde, dann glauben Sie mir, dass dann tatsächlich auch darüber nachgedacht wird, ob das alles noch auf dem Freiwilligkeitsprinzip passiert. Also insofern würden dann bestimmte Dinge passieren, die dann ganz normal wieder in einer Rechtsnormierung Situationen herbeirufen, dass natürlich auch wieder mehr Menschen in den aktiven Wehrdienst geholt werden können. Deswegen bin ich gerade nicht ganz glücklich darüber, dass wir unverändert über ausschließlich freiwillige Modelle reden. Ja, das ist derzeit organisatorisch tatsächlich auch nur leistbar. Gleichermaßen vergeben wir aber vielen Menschen die Möglichkeit, wenn sie sich denn dann nicht selber aktiv als Reservisten irgendwie einbringen wollen, auch die Möglichkeit besteht ja, auch für Nichtgediente in einen Reservistenstatus zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, dem Staat dienlich zu sein, dass er vernünftig ausgebildet wird. Ich glaube aber, in unserer Rechtsauffassung würden wir niemanden irgendwo hinschicken, ohne dass er nicht wenigstens das Grundhandwerkszeug beigebracht bekommt. Und das ist eine Frage, wie viel Zeit habe ich, mich darauf vorzubereiten oder nicht. Das heißt, irgendjemand aus seiner Praxis rauszuziehen, so du gehst jetzt nach Litauen, weil du da jetzt Deutsche versorgen musst, das erachte ich als ausgesprochen unwahrscheinlich. Aber dass Menschen, Bevölkerungsanteil, also Bürger der Bundesrepublik Deutschland in einem rechtsnormierten Prozess durchaus zu Angehörigen von deutschen Streitkräften werden, weil die Notwendigkeit der Staatsräson das erforderlich macht, halte ich für nicht völlig unwahrscheinlich. Das ist aber ein parlamentarisches Beschlussverfahren. Das ist ein demokratisches Grundprinzip. Was aber natürlich möglich ist, das ist auch heute im Rahmen von Notstandsgesetzgebung etc. pp. Möglich, dass auf deutschem Staatsboden natürlich auch Gesundheitssystemanteile beauftragt werden, Da brauche ich noch nicht mal jetzt ein Gesundheitssicherstellungsgesetz für. Das kann ich heute schon machen, sowohl mit Kliniken als auch mit anderen Bereichen, mit den Körperschaften öffentlichen Rechtes, dass die einen Versorgungsauftrag von Staats wegen bekommen. Vom Bund über die Länder orchestriert oder in die Körperschaften öffentlichen Rechts hinein, weil sie dann von Staats wegen auf im Rahmen von bestimmten krisenhaften Entwicklungen hier zu Auftragsarbeiten, so nenne ich das jetzt mal, angewiesen werden.
Mhm. Ja. Ich möchte mal auf den Punkt zu sprechen kommen, be prepared, sei vorbereitet oder lasst uns vorbereitet sein. Ich sag mal, auf die Corona-Pandemie waren wir so mittel vorbereitet. Manch einer sagt, wir waren überhaupt nicht gut vorbereitet und sie hat uns kalt erwischt. Was müssen wir tun, auch um in der hausärztlichen Versorgung auf den Krisenfall vorbereitet zu sein? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was große Kliniker machen, wie zum Beispiel das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir hatten ein großes MANF-Projekt, MANF, Herr Nössler.
Massenanfall an Verletzten.
Jawohl, Massenanfall an Verletzten.
Direkt schon Prüfungssituationen eingebaut.
Ja,
Mensch.
Genau. Ja, wir machen hier gerade Facharztprüfung, oder?
Ja, Facharzt für Allgemeinmedizin, HC. Ja, was müssen Praxen tun, um vorbereitet zu sein? Und ich möchte gleich noch eine Frage hinterher schieben. Es gibt auch hier und da mal Leserbriefe. Jetzt lasst das doch mal mit der Militarisierung des Gesundheitswesens. Zwei Fragen in einer.
Ja, ich bin ja mit Frau Professor Richards durchaus in einem relativ engen Austausch von der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Da hatte ich unter anderem auch im letzten Jahr einen Beitrag, wo auch das Zielpublikum im ehesten im niedergelassenen Bereich, insbesondere auch im hausärztlichen Bereich waren. Da kam auch der eine oder andere Leserbrief in die eine wie die andere Richtung. Be prepared ist sehr wichtig, weil wenn eine derartige Situation über uns hereinbricht, ja, das passiert zwar nicht von heute auf morgen, aber wenn der Stein einmal ins Rollen gebracht wird, dann wird es schwierig, ihn erstmal primär aufzuhalten. Das haben wir jetzt mehrfach in der Ukraine gesehen, das haben wir in anderen krisenhaften Gebieten gesehen. Das kann passieren. Und dann werden wir auf jeden Fall mit der hausärztlichen Versorgung uns auch auf jeden Fall mit Flüchtlingsströmen auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir haben es mit Flüchtlingen zu tun, die versorgt werden müssen, etc. pp. Wir müssen selber davon ausgehen, dass man versucht, das Staatsgebilde der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit. Und man kann unseren Staat sehr empfindlich treffen, unser Gemeinwohl, indem man die Gesundheitsversorgung beeinträchtigt. Damit kann man Stimmung machen. Damit kann man sehr wohl unser aller Leben unerträglicher machen. So. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist. Wir haben im letzten Jahr sehr viel als Sanitätsdienst in die Kommunikationsaußenbeziehungen. Wie kriege ich eine gute klinische Versorgung hin für unsere möglichen potenziellen Patientenverletzten, die ja mit Gesundheitserkrankungen, mit Verletzungen kommen würden, die nicht alltäglich im deutschen Gesundheitswesen sind, worauf wir uns bereiten müssen. Ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg mit den Fachgesellschaften, mit den großen Universitätskliniken, mit den Maximalversorgern etc. pp., dass wir ein ganz gutes Konzept entwickelt haben. Jetzt kommt Stufe 2. Jeder Patient, der irgendwann mal in ein Krankenhaus geht, wird irgendwann mal Patient des ambulanten Versorgungssystems. Und wir müssen jetzt mit dem ambulanten Versorgungssystem uns auseinandersetzen. Was ist der Beitrag dort? Was ist für die gesamtstaatliche Leistung erforderlich? Aber was muss auch das Gesundheitssystem für sich vorhaben? Weil die Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung muss auch weitergehen. Und sie muss dann auch unter den Rahmenbedingungen weitergehen, was leistbar ist. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge leisten können. Aber alle unsere Kollegen beklagen sich doch darüber, dass sie Versorgungsleistungen bringen müssen, die eigentlich nicht wirklich sehr notwendig sind. Also ich sehe sogar eine große Chance darin, dass wir uns über bestimmte Dinge ernsthaft unterhalten können, der Not geschuldet, wo man vielleicht auch wieder in eine erziehende, und das ist immer auch wichtig aus meiner Sicht in der Arzt-Patienten-Beziehung, dass ich nicht eine drohende, mahnende, aber sehr wohl eine erziehende, kompetitive, Compliance-erzeugende Haltung dem Patienten gegenüber einnehme, wo ich auch seine Eigenverantwortung mit stärke. Was muss ich jetzt wirklich als Arzt-Patient-Besuch machen? Was kann ich selber machen? Was kann ich dazu beitragen, dass ich gesund bin? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Debatte. Da möchte ich durchaus auch mit zu beitragen aus der Situation der Notwendigkeit, wie bereiten wir uns auf Krisen vor. Und dabei ist für mich nicht die militärische die allein ausschlaggebende, sondern beispielsweise das Ahrtal. Auch da mussten wir uns Fragen stellen, wie kriegen wir die ambulante Versorgung im Ahrtal hin? Da gab es nichts mehr, da gab es keine Praxis, kein nichts mehr. Wie geht man damit um? Weil die Menschen waren ja noch da, sowohl die Patienten als auch die Ärzte. Also haben wir auch Lösungen gefunden. Wie gehen wir mit einer Corona-Pandemie besser um? Waren wir nicht gut vorbereitet? Theoretisch waren wir gut vorbereitet, praktisch nicht. Und sind dann an unserer eigenen Standardisierung ein Stück weit und an unserer eigenen Administration ein Stück weit gescheitert und haben uns auch da wieder Luxusdebatten geleistet, die Gott sei Dank gut ausgegangen sind. Ich nenne nur mal das Thema Impfen, ja, nein. Und so sieht es eben auch mit anderen Sachen aus. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine Verpflichtung als Verantwortliche im Gesundheitssystem über Gesundheitsversorgung in der Krise. Und da ist eine kriegerische Auseinandersetzung ein mögliches Szenario, aber nicht das allein Ausschlaggebende. Und da müssen wir auch gemeinsam arbeiten. Und ich kann mich jetzt an keine Krise der letzten 15 Jahre erinnern, wo nicht Sanitätsdienst und ziviles Gesundheitssystem miteinander kooperieren, zusammengewirkt und gearbeitet haben. Und insofern würde ich den Damen und Herren der Ärzteschaft oder Nicht-Ärzteschaft aus dem Gesundheitswesen oder aus anderen Bereichen, die vor einer Übermilitarisierung jetzt warnen, doch deutlich das Wort widerreden und sagen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass man sich offen, ehrlich, plausibel mit Themen beschäftigt, die wahrscheinlich sind. Und das ist auch eine Verantwortung, die man hat. Man kann sich nicht nur mit der Brille rosa-rot das raussuchen, was most likely ist.
Also kein Vogelstrauß mit Blick auf die Uhr. Auch ja. Die Zeit des Kommandeurs ist arg begrenzt. Und natürlicherweise ist unsere Liste an Fragen noch so viel länger. Aber vielleicht eine wichtige Frage so zum Ende hin. Wäre noch interessant, weil wir sind ja nun ein evidenzorientierter Podcast. Wir haben hier und da verschiedentlich die Themen berührt. Ich würde gerne noch über Lollis reden. Das heben wir uns auf, vielleicht für ein anderes Mal. Es gibt so schöne Geschichten, wie man im Feld neue Einsatzmittel erprobt mit Fentanyl-Lutschern. Eine andere Geschichte. Wenn wir über evidenzbasierte Medizin reden, reden wir ja immer über die Frage, wie kommen wir an die empirischen Befunde und wie tragen wir sie weiter? Wie wird denn auch mit Blick auf zukünftige Erfahrungswerte es möglich sein, auch wehrmedizinisch die Erfahrungen, die man in so einem Einsatz macht, zu sammeln, zu heben und für Forschung und für evidenzbasierte Medizin nutzbar zu machen?
Nun, der einfachste und der wirksamste Weg, den wir auch schon seit vielen Jahrzehnten im Sanitätsdienst natürlich beschreiten, sind so Figuren wie die gerade jetzt spricht, indem sie sich halt eben mit wissenschaftlicher Evidenz im Sinne ihres Promotionsverfahrens oder ihrer Habilitationsverfahren, also rein wissenschaftlich akademisch auseinandersetzen. Allein dadurch werden natürlich wehrmedizinisch relevante Aspekte in Form von Promotionsarbeiten oder Habilitationsschriften etc. pp. Erfasst. Zweitens gehen wir in der NATO zunehmend auch darüber hinaus, sogenannte Register zu führen in unterschiedlicher Art und Weise und die Registerdaten natürlich dann auch der evidenzbasierten Auswertung zukommen zu lassen, weil wir daraus ja auch Standards machen. Also das TCCC, das
Tactical Combat Care.
Danke. Also wir müssen ihm gleich wirklich die Auszeichnung verleihen, das geht gar nicht anders. Oder halt eben auch der Einsatz Ersthelfer Alpha oder Bravo, das heißt die erste Hilfe, die militärische erste Hilfe auf dem Gefechtsfeld für Laien und für fortgeschrittene Laien, denen wir noch zusätzliche Kompetenzen beibringen, sind ja aus der Evidenz basiert gewonnen. Was erleben wir auf dem Battlefield? Was erleben wir in Krisen? Was stellt sich für Problemstellungen? Und welche medizinischen Strategien entwickeln wir, damit wir hier unserem heilberuflichen Wirken nachkommen? Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Wir sind da nicht anders wie das zivile Gesundheitssystem. Wir haben halt eben in der ersten Linie, wie man heute sieht, keinen weißen Kittel an, sondern ich habe jetzt heute meinen Feldanzug Tarndruck an. Dann gibt es noch ein paar andere Varianten. Aber die Biohülle, der Mensch, das Wesen ist den medizinischen Versorgungsstrategien verpflichtet und gewidmet. Ich wiederhole es nochmal ganz gerne, weil es wirklich ein sehr schöner Wahlspruch auch ist. Es ist eben nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das wirklich, dem fühlen wir uns verpflichtet, der Menschlichkeit verpflichtet. Wir wollen gute Medizin machen und gute Medizin im 21. Jahrhundert gehört halt eben auch dazu, dass man Standards hat, dass man Evidence-Based Medicine betreibt, dass man Best-Practice-Medizin betreibt, dass man diese Dinge anwendet. Und wir als wehrmedizinischer Anteil können sogar dazu beitragen, in bestimmten Dingen Erkenntnisse zu generieren, sie der wissenschaftlichen Auswertung zuzuführen, die dann hinterher in der Friedensmedizin sehr wohl große Vorteile hat. Ich erinnere nur mal an die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die genau aus diesem Bestreben heraus als Fachgebiet entwickelt hat. Und die würde heute keiner mehr in Frage stellen.
Allein viele PTPS-Erkenntnisse kennen auch wir aus das. Dem Bereich. Also wir lernen, der Soldat Bacchus ist auch Arzt Bacchus und auch Mensch Bacchus. Immer auch mit Doktor vorne dran, ganz wichtig. Martin Scherer, wir haben noch gelernt, Vernetzung wäre gut, wenn man sie ausbaute. Und zwar sich vorzubereiten, nehme ich heute mit, damit es eben nicht zu diesen Fällen kommt, auf die wir uns vorbereiten. Und Martin Scherer, ich glaube, man muss das Gespräch zu gegebener Zeit fortsetzen, oder?
Sehr gerne. Und dann sind wir eigentlich auch an einem Punkt, wo man fast ein Fazit machen könnte. Also ich nehme zwei Punkte mit. Der eine ist, dass zu einem verantwortlichen Handeln ein Risikomanagement gehört. Und auch ein Risikoassessment, das, was wir im individuellen Fall machen. Ich nenne das immer Zeitenhandel. Wir investieren jetzt Zeit und Mühe in individuelle Patienten, um dann eben durch Prävention Lebenszeit zu gewinnen. So habe ich, Herr Dr. Bacchus, Ihr Plädoyer für ein waches, aufmerksames Risikomanagement verstanden. Guckt euch an, was da geopolitisch passiert, macht die Augen nicht zu und lasst uns alle gemeinsam daraus Schlüsse ziehen. Das Zweite, was ich verstanden habe, hoffentlich richtig verstanden habe und sehr interessant finde, das ist, dass Sie sagen, zum Punkt be prepared oder zur Vorbereitung gehört auch, dass das Gesundheitssystem effizient ist. Weniger vom Falschen, mehr vom Richtigen, weniger Medikalisierung in der Gesellschaft, mehr Eigenverantwortung, vielleicht auch mehr Verhältnisprävention. Herr Nössler hat Ihnen spaßeshalber schon die Forderung nach einer Zuckersteuer in den Mund gelegt. Und dann haben wir auch Luft für Krisenfälle. Wenn wir ein effizienteres Gesundheitssystem haben, haben wir mehr Luft für Krisensituationen und können dann auch besser vorbereitet sein.
Absolut, Herr Professor Scherer, das ist so. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an unserem Fachgebiet, dass wir eigentlich beide Dinge in uns tragen. Wir wollen gut vorbereitet sein. Das ist Präventivmedizin. Wir wollen den Schaden frühzeitig verhindern. Aber wir wollen, wenn er denn dann doch eingetreten ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, vielleicht durch die nicht vorhandene Zuckersteuer, aber vielleicht kommt der Diabetes trotz Zuckersteuer, weiß man ja nicht, dass man dann aber nach Standards entsprechend adäquat versorgen kann. Und dazu braucht es eines guten Gesundheitssystems. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir derzeit sehr viele Ressourcen aufwenden, die wir gezielter noch viel besser für die Patienten, für die Menschen nutzen könnten, als das derzeit ist. Und da müssen wir hinkommen. Und auch das ist in Zeiten von Krisen immer ganz gut, dass man sich nochmal hinstellt, den Reset macht und wirklich ganz genau hinguckt, was ist notwendig, was ist richtig, was ist Best Practice, was glaubten wir, was Best Practice ist und was kann man vielleicht auch sein lassen. Also insofern ja, würde mich freuen, wenn wir den Dialog weiter fortsetzen, weil, wie gesagt, das Fach Allgemeinmedizin ist ja prädestiniert dafür, an ganz vielen Dingen angedockt zu werden. Und das treibt uns beide ja rum.
Sehr gerne.
Ja, Dialog fortsetzt, das ist ein Cliffhanger.
Das ist ein Cliffhanger. Und bis wir da einen Termin gefunden haben, haben wir wahrscheinlich noch ein paar andere Episoden.
Haben wir das Konzept für die ambulante Versorgungsmedizin entwickelt, wie wir das gut miteinander vernetzen.
Auf jeden Fall.
So ist das.
Ja. Herr Dr. Bacchus, vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Bacchus.
Ich habe Ihnen zu danken.